Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Er war mit 19 einer der jüngsten Abteilungsleiter des Park Hyatt Hotels. Sein großer Traum war die Selbstständigkeit. Doch damit kam auch die Depression. Ein Thema, das in unserer Gesellschaft oft tabuisiert wird. Er erzählt, wie er neu durchgestartet ist, mit dieser Krankheit umgegangen ist und ein erfolgreiches Social-Media-Format entwickelte. Er ist Buchautor. Er ist vor allen Dingen, und ich kenne ihn ganz gut, ein echter Herzensmensch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch in dem Podcast Einmal alles bitte des Genussguide Hamburg. Ich freue mich auf Kemal Ürwes.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Ürwes.
Hallo lieber Kemal.
Hallo Tanja, ganz komisch so neben dir zu sitzen, eigentlich sitze ich links von dir.
Genau, das sehen die Hörer jetzt nicht, aber es hat einen Grund, warum du heute rechts von mir sitzt. Und der Grund ist, wir haben heute keinen Gast.
Ich bin der Gast.
Genau, wir haben schon einen Gast, in diesem Fall muss man sagen, ich habe einen Gast und keinen Mitmoderatoren, sondern ich habe einen Gast und dieser Gast heißt Kemal Ürwes.
Und gib es ehrlich zu, du denkst dir jetzt, endlich quatscht der mir nicht mitten im Satz rein und ich habe meine Ruhe.
Nee, überhaupt nicht. Ich liebe es, den Podcast mit dir zusammen zu machen. Und warum machen wir eine Folge ohne Gast? Ich kann das, glaube ich, ganz einfach erklären. Mich haben sehr viele Leute angesprochen auf den Podcast. Wir haben inzwischen wirklich von Folge zu Folge mehr Hörer, du und ich.
Und sehr. Vielen Dank an alle.
Ja, mich freut das auch sehr. Viele fragen mich auch, warum machst du das mit Kemal Ürwes? Und viele fragen mich, wie ist denn Kemal Ürwes so? Also, man kann ja schon sagen, dass du inzwischen so ein kleiner, größerer Promi bist in dieser Stadt. Und Menschen möchten auch wissen, wie du bist. Und was ich auch spannend finde, dass ich festgestellt habe, so ein Stück weit, du polarisierst auch.
Also, aber nicht bewusst oder gewollt.
Nein, das glaube ich. Also, und deswegen finde ich es spannend und schön, dich heute als Gast in dem Podcast vom Genussguide Hamburg einmal alles zu haben, tatsächlich als Gast, um einfach mal so ein bisschen von dir zu erfahren. Ich, nachdem ich dich ein bisschen kenne, würde sagen, du polarisierst überhaupt nicht absichtlich. Wir wissen, glaube ich, beide auch, Kemal, dass es natürlich Menschen gibt, die auch neidisch sind. Es gibt auch Menschen, die sehen dich gar nicht, die sehen deine Videos nur, die kennen dich als Menschen aber nicht. Und da verstehe ich schon den einen oder anderen, wo es polarisiert, das tust du nicht absichtlich. Einige haben den Eindruck, du bist ein sehr lauter Mensch. Wenn man dich kennt, weiß man, du bist alles, aber kein lauter Mensch. Und ich finde es spannend, einfach mal ein bisschen über dich und deinen Werdegang zu reden. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du diese vielen Videos machst? Wie ist das Ganze entstanden? Man weiß, du besitzt, oder viele wissen, du besitzt ein Restaurant. Du bist in Hamburg und nicht nur in Hamburg, sondern inzwischen deutschlandweit bekannt als der Gastroflüsterer. Dein Weg war nicht immer ganz einfach. Du hast auch ein Buch, du bist auch Buchautor, du hast ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, wie heißt das Buch genau?
Nicht ohne meine Seele.
Nicht ohne meine Seele, ja. Genau. Wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man erst recht, der Weg war nicht immer ganz gerade. Aber fangen wir doch mal weiter vorne an. Mit 19 Jahren bist du einer der jüngsten oder du bist der jüngste Abteilungsleiter weltweit im Park Hyatt Hamburg gewesen. Wie kam es dazu? Wie kamst du überhaupt zur Gastronomie?
Oh, vielleicht ganz kurz, dass ich laut bin. Laut bin ich bei den Reels, ja, manchmal. Ich klatsche aber nicht mehr und sage halt nicht mehr alle meine lieben Gastrokollegen. Aber dieses Laute ist daher gekommen, dass früher vor 5 Jahren, als man Reels gedreht hat, für die Hook ein bisschen lauter sein musste. Und das ist so ein Stück weit geblieben, aber im richtigen Leben höre ich gerne zu, bin sensibel, harmoniebedürftig, bin Fisch vom Sternzeichen. Eigentlich bin ich, glaube ich, wenn ich irgendwo ankomme, dann haben die Leute Bock auf mich, weil ich gerne auch zuhöre und nicht immer reden muss. Polarisieren nicht bewusst. Ich versuche und ich glaube, ich bin wirklich da angekommen jetzt mit 48, dass ich sage, ich muss für niemanden mehr irgendwas spielen. Und wenn die Leute nicht das denken über mich, was ich will, dann ist das so. Aber wichtig ist, dass die wichtigen und richtigen und wertvollen Menschen über mich das Richtige denken. Und das ist meine Familie, das sind ein paar Freunde und alles andere. Jeder kann machen und tun, was er will. Aber für mich ist es so entscheidend wichtig, wirklich authentisch zu sein. Und ich liebe auch selber authentische Menschen. Und das muss nicht immer nett sein. Und manchmal ist es auch okay so, wenn dich nicht jeder mag. Und jetzt zu der Frage, ich bin aus Süddeutschland, vom Bodensee, ich kann es auch nur schwätzen, das ist ein Kopfproblem. Ja, wir könnten jetzt alles auf Badenzerisch hier runterradeln, aber ich wollte Karriere machen. Damals, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, den Film von Tom Cruise, Cocktail. Da habe ich gesehen, Tom Cruise macht die Frauen klar, hat eine Bar am Strand und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, Mama, bin der einzige Sohn, ich gehe jetzt nach Hamburg und dann hat Papa gesagt, nein und dann habe ich mir 400 Mark geliehen, habe einen Koffer gepackt und meine Mutter hat geweint, weil meine Mama und ich waren Herz und eine Seele und dann bin ich in Hamburg gelandet.
Bist du Einzelkind,
Mama? Ich habe eine Schwester, die ist 11 Jahre älter, aber ich bin sozusagen als Junge so nach 11 Jahren war ich wie so ein Einzelkind.
Klar.
Ja, und ich war meine Mama und ich, wir waren ein Herz und eine Seele und ich bin wirklich wie ein Einzelkind eigentlich groß geworden, aber man muss es wirklich sagen, in sehr, sehr armen Verhältnissen. Wir hatten 41 Quadratmeter zu viert und ich habe, bis ich 17 war, neben dem Herd und zwischen der Spüle geschlafen mit meiner Schwester auf so einer Clubcouch. Da gibt's auch noch Bilder von und es war immer...
Das war am Bodensee. Das heißt, deine Eltern, das hört man ja auch schon an deinem Namen, kommen ja ursprünglich aus der Türkei.
64, ja, waren einer der ersten.
Sind 64 nach Deutschland gekommen, zum Bodensee. Und da bist du dann, du bist in Deutschland geboren?
In Konstanz am Bodensee, genau, richtig. Und habe dann eben, bis ich 18 war, dort meine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann. Bin dann nach Rostock, habe eine Cocktailausbildung gemacht in der Barschule Rostock, die sehr bekannt ist. Und habe dann im Anschluss direkt bei Marley's Head angefangen, hier in Hamburg.
Da muss ich mal eben einhaken, wer es nicht weiß. Das ist die Schwester von Eugen Block.
Genau, und die hat mir einen riesen Gefallen getan, weil ich hatte ja kein Geld, ich habe auf dem Steindamm für 20 Mark übernachtet in so Hostels. Und du musst dir vorstellen, du kommst vom Dorf, 15.000 Einwohner und in der ersten Nacht, da haben die vor der Tür sich Heroin gespritzt und ich habe das gesehen, ich habe die ganze Nacht geweint und dann hat mich Frau Hett gesehen und sagt, Mensch, junger Mann, wo wohnen Sie eigentlich? Die hat gemerkt, ich habe so Panik und bin null self-confident, weil ich hab Angst gehabt zu reden, so große Stadt, ich komme vom Dorf, sag ich, ich habe auf dem Steindamm, sagt sie. Du bist so ein lieber Kerl, du siehst so aus wie so ein Muttersöhnchen und du kannst doch nicht auf dem Steindamm wohnen. Sagst du, ich gebe dir eine Suite und für kostenlos, du wohnst jetzt in meinem Hotel. Und ich habe sie vor 2 Jahren getroffen, nach fast 30 Jahren. Ich habe gesagt, vorher, sie wissen, was sie für mich getan haben. Sagt sie, ich weiß, ich wusste, aus dir wird was. Sie hat ja, ob aus mir was wird, kann man so jetzt nicht sagen, aber ich bin immer schon versucht, Gas zu geben, aber sie hat gesagt, ich habe irgendwas in deinen Augen gesehen und ich wollte, dass du bei mir schläfst. Und dieses im Hotel dann schlafen hat mir gezeigt, war so eine Erfahrung, das Leben, wenn du gehst, läufst, das öffnet dir Türen. Und dieser Schlüsselmoment, dass ich da meine Hotelkarte in der Hand gehabt und wirklich besser gewohnt habe als jeder andere in Hamburg, kann man sagen, das vergesse ich hier nie. Und ich habe mich bei ihr nochmal bedankt und wir hatten beide Tränen in den Augen vor 2 Jahren.
Und ihr habt euch, oder Frau Hett hat dich kennengelernt, weil du in ihrem Hotel
gearbeitet hast. An der Bar.
Welches Hotel?
Das Hyatt. Madison.
Das Madison.
Genau. Hyatt habe ich dann später
hingewechselt. Genau, weil wir hatten nämlich, das Madison haben wir eben nicht erwähnt, das Madison gibt's ja bis heute.
Genau, richtig. Es ist ein Apartment-Hotel, viele Schauspieler da. Nur irgendwann wusste ich, ich will noch mal weiter und dann kam ein Angebot vom Hyatt-Hotel. Damals hatten die einen Club, den Shark Club.
Ja.
Und da habe ich dann als Barkeeper angefangen, dann wurde ich Barchef und dann hat der damalige Franzose, Herr Eugen Block, unser GM, gesagt, geh mal, du hast Biss, komm mal hoch ins Hotel, dann war ich Bar- und Lounge-Manager mit 19 von 2 Abteilungen.
Da muss ich nochmal einhaken, was hat Eugen Block mit dem Hyatt zu tun?
Nicht Eugen Block, Herr Block. Der hieß so.
Der hieß so,
der
ne?
Hieß, das war ein Franzose und der hat das Hotel geleitet, zwei,
aber
drei Jahre.
Aber das ist nicht zu verwechseln mit Eugen Block, weil eben hatten wir die Schwester, die
genau.
Malisette.
Ja.
Und genau.
Richtig, ja. Es war ein Franzose und der hat in mir was gesehen anscheinend und dann habe ich dann auch da noch 1,5 Jahre gearbeitet.
Da bist du 19 gewesen, richtig?
Genau, 19 bis 21 war ich im Hyatt.
So mit einer der jüngsten Abteilungsleiter der Hyatt-Kette.
Weltweit, genau. Aber nicht, weil ich begabt war. Ich war nichts begabt. Ich war wirklich, was Dieter Bohlen auch immer so schön sagt, talentfrei. Aber ich war im Fußball schlecht. Ich war immer übergewichtig. Ich habe null Selbstbewusstsein gehabt. Wir waren natürlich, in Deutschland war es so der Türke. In Istanbul waren wir die Deutschen. So, das war immer schwierig. Die Eltern wollten jedes Jahr gefühlt zurück in die Heimat. Das heißt, alles wurde gespart und soll sich nicht blöd anhören. Also meine Eltern, die waren super zu uns, ne? Aber es war halt immer wenig Geld so da. Und deswegen war man immer so unsicher und dann sind auch einige Dinge in der Kindheit passiert. Das steht alles in meinem Buch. Auf der letzten Seite wird das Buch quasi aufgelöst, warum ich diese Probleme hatte. Für die, die es interessiert. Und das Leben für mich ab diesem Zeitpunkt, als es in der Kindheit so passiert ist, wie es passiert ist, war eigentlich eine Qual. Und dann ja, steht der Rest im Buch. Und entsprechend war mein Leben eigentlich bis auf die letzten 5, 6 Jahre einfach immer nur arbeiten und mit mir versuchen, selbst klarzukommen. Was nicht schön war. Und seit 5, 6 Jahren geht es mir eigentlich wirklich, auf Holz klopfen, zum ersten Mal so richtig gut. Ich habe letztens sogar ein Buch gelesen, das Leben fängt erst ab 40 an, weil man dann nicht mehr zu allem Ja sagt und weiß, was man möchte und wem man nicht möchte. Und auch die Erfahrung, die Lebenserfahrung hat zu sagen, du bist nicht mein Typ. So.
Ja, die eine oder andere Entscheidung für sich selber zu treffen, zu sagen, mit dir muss ich nicht,
ja.
Das lernt man natürlich im Leben erst, das kann man, glaube ich, mit 20 nicht. Und ich glaube, es ist noch mal schwerer mit dem Hintergrund, den du beschreibst. Man nennt deine Generation, das wusste ich lange nicht, ja auch die verlorene Generation.
Ach, wirklich?
Ja, 70er. Also zumindest bei den Einauswanderern, den Menschen mit Migrationshintergrund, denn genau das, was du erzählst, haben natürlich viele kennengelernt, deren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind und die Tür aufgeschlossen haben und sich eigentlich in der Türkei befanden und die Tür wieder zugemacht haben und zur Schule gingen und sich in Deutschland befanden. Und ich kenne das zum Beispiel auch, dass mir jemand erzählt hat, dass er dann nach Weihnachten in die Schule kam und alle erzählten über ihre Weihnachtsgeschenke, aber er nicht, denn er hatte ja keine. Denn wie man weiß, feiern muslimische Menschen nicht zwingend Weihnachten oder so gar nicht Weihnachten. Und da die eigene Identität zu finden, darauf will ich eigentlich hinaus.
Total schwierig.
Das scheint so schwierig zu sein.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, was ich gelitten habe als Kind, weil ich sehr sensibel bin, mit Fisch vom Sternzeichen. Deswegen habe ich auch die Karriere im Hotel beendet, weil es sehr Ellenbogengeschäft war. Jeder will Karriere machen, jeder will F&B-Direktor werden, jeder will Hoteldirektor werden und das konnte ich nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Aber dadurch hatten wir nie so wirklich die Entwicklung als Kind. Du musst dir vorstellen, die Eltern waren beim Elternabend da, das haben meine noch gemacht, viele sind gar nicht zum Elternabend, aber die haben da nichts verstanden. Dann sahen unsere Eltern anders aus. So.
Ja, klar.
Und als Kind muss ich so sagen, da schämt man sich ein bisschen für. Und weil man anders ist, weil man nicht dazugehört. Und ich habe eine Situation, ich hatte einen Freund, Jörg, den haben sie immer so gemobbt und ich habe mich immer zu ihm gestellt, habe gesagt, lass den Jungen in Ruhe, weil ich immer so ein Helfersyndrom hatte. Und dann hat er mich mal zu sich nach Hause eingeladen und ich war dann immer bei ihm am Mittags und die hatten so ein Einfamilienhaus mit Garten und alles, Kinderzimmer. Und dann sagte er zu mir, ich will mal bei dir vorbeikommen. Ich habe das immer so weggeschoben, habe gesagt, ja, bei uns. Dann war der bei mir und ich habe mich so geschämt. Und dann saß der bei mir in der Küche, weil wir hatten nur das Küche und den Wohnraum. Und dann gab es noch ein Schlafzimmer, das wurde eher als, ja, da war nur ein Bett drin. Da habe ich gesagt, wo ist denn dein Kinderzimmer? Und dann habe ich gesagt, komm, ich zeig's dir. Dann habe ich auf den Schrank gezeigt, der in dem Zimmer stand und gesagt, hinter diesem Schrank ist eine Tür. Da ist mein Kinderzimmer, aber können wir nicht rein, das ist nicht aufgeräumt. Das vergesse ich nie. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich ihn angelogen habe. Aber die Scham war so groß zu sagen, ich schlafe hier in der Küche, wo du gerade auf dem Sofa sitzt. Und das macht natürlich was mit einem Kind mit 7, 8 Jahren. Und deswegen hatte ich immer den Drang, erfolgreich zu werden. Und weil ich gedacht habe, wenn wir schon nichts sind, dann brauchen wir Ansehen. Und Ansehen kommt mit Erfolg. Mit Erfolg kommt Geld. Und dann bin ich jemand. Bis ich 35 war oder 38, als dann der Erfolg kam und gemerkt habe, scheiße, Alter. Das ist jetzt wie so ein Fass ohne Boden.
Aber Kemal, weißt du, was ich daran auch spannend finde, ist, dass man natürlich als Kind auch sich selbst sieht und sein Umfeld. Also jetzt sitzen wir hier und du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Ich würde sagen, ich bin nicht ganz unerfolgreich in dem, was wir mit dem Verlag tun. Das ist immer eine Gemeinschaftsleistung bei uns als Verlag. Und was du über mich nicht weißt, ist, dass ich im Hochhaus groß geworden bin, im siebten Stock, um genau zu sein. Und ich habe meine Kinderjahre, ich habe in der Küche geschlafen, in einem Wandschrank. Oh. Da wurde das Bett runtergeklappt, wenn alles abgebaut war. Also, man muss nicht nur Migrationshintergrund haben, um in der Küche zu schlafen. Das sieht man nicht, wenn man Migrationshintergrund hat. Da denkt man natürlich, okay, deine Mutter hat vermutlich Kopftuch getragen, man war anders, das hat man bei meinen Eltern gar nicht gesehen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mit dem goldenen Löffel geboren bin.
In Hamburg?
Oder? In Hamburg, ja, genau. Also meine Mutter war eine der ersten Frauen, die ein eigenes Auto hatte, das war schon eine Sensation zu der Zeit, aber ja.
Da haben wir was gemeinsam.
Ja,
deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so.
Ach, ich glaube, wir verstehen uns aus vielen verschiedenen Gründen heraus. Kommen wir mal zurück zum Hyatt. Du bist anderthalb Jahre fangen wir nochmal an. Du warst im Madison bei dem Marlies Head, dann warst du im Hyatt. Und dann hast du einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Du hast ja sehr früh, sehr jung ein eigenes Restaurant gekauft.
Genau, ich war so 21, glaube ich. Dann bin ich in einem Spittel rumgelaufen. Hab gesagt, Konzern ist nichts für mich. Eigentlich will ich mich selbstständig machen. Und dann bin ich von Laden zu Laden, habe gefragt, ob sie verkaufen wollen. Bis sie vor dem La Paz stand. Anders, ich stand davor, die Straße runter, Heusweg. Der Laden hieß Abendbrot. Und mit denen hatte ich mich eigentlich schon geeinigt. Und kurz vor Vertragsunterzeichnung hat er dann gesagt, er verkauft doch nicht. Dann war ich so sauer, dann bin ich die Straße runter. Auf einmal stand die vor dem La Paz.
Das hieß damals auch schon La Paz.
Ja, seit 1980, 82 heißt das schon La Paz. Und dann bin ich rein und dann habe gesagt, möchte in den Laden kaufen. Der Chef war nicht da, da war eine Servicekraft, habe dann einen Zettel geschrieben. Nach 6 Monaten hat mich der Herr Strelo angerufen und hat einen Preis genannt, der sehr, sehr, sehr hoch war. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt oder nie. Dann habe ich jedem um Geld angepumpt, 20.000 hatte ich gespart. Und dann habe ich tatsächlich für eine 6-stellige Summe den Laden übernommen, hab den Schlüssel bekommen und hab an einem Samstag alleine den Laden aufgemacht. Und da kam noch einer, der war da schon, hat da gearbeitet, der Carlos Fontan. Der wohnt immer noch in Eimsbüttel und mit dem habe ich an dem Abend 900 €, da war der Euro ganz neu, Umsatz gemacht und habe gesagt, okay, jetzt werde ich Multimillionär, bis dann das Finanzamt kam und ich gemerkt habe, weil Selbstständigkeit lernst du ja nirgends, ne? Du denkst irgendwie, jetzt läuft's so zu 200 €, das ist nicht wenig Geld und dann, dann hat sich vieles verändert, dann kam das Rauchergesetz.
In welchem Jahr war das?
Es war 2001.
Ja.
Also 24, 25 Jahre her.
Ja.
Seitdem bin ich auch selbstständig und das La Paz gibt es heute immer noch. Wir renovieren gerade, machen jetzt in 6 Wochen nochmal auf einen riesen Wintergarten. Ich habe mich an einem Konzept hier in Hamburg beteiligt, das Jill.
Ja.
Jill Pizza in der Schanze.
Ja.
Und Jill Pizza kommt auch jetzt
ins La Paz.
Ja, La Paz wird
Jill Pizza.
Jill Pizza.
Ach, das ist ja spannend.
Ja. Ich kann euch genau sagen, weil die Leute sagen jetzt, warum der Gastroflüsterer macht so einen Move und eigentlich war das meine erste Brand, La Paz habe ich zum Leben erweckt, Tapas. Ich kann es dir sagen, die Kostenstruktur im Tapas ist so kleinteilig, dass sich das einfach nicht mehr lohnt. Du kriegst schwer diese Köche mit dieser Erfahrung, brauchst ein Sommelier und dann ist halt Tapas auch etwas für Donnerstag, Freitag, Samstags.
Ja.
Aber Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Pizza ist einfach ein Produkt. Ne? Es ist,
das geht immer.
Geht immer. Du kannst schon 12 Uhr aufmachen den Laden, statt um 17.30 Uhr und dann bis 22 Uhr. Nur die Zeit ist zu kurz, die Kostenstruktur ist zu groß. Und so, Jill war bei mir in der Schule, in der Gastro-Business-Schule bei mir, hat eine Fortbildung gemacht und so haben wir uns kennengelernt. Und somit bin ich in der Schanze beteiligt und holen das Jill jetzt auch gemeinsam nach Eimsbüttel.
Das ist ja Überraschung und toll.
Ja, und Das ist zum ersten Mal, glaube ich, wird das jetzt hier gedroppt.
Genau.
Wenn es dann kommt.
Wenn wir die ausstrahlen, genau Ende Juni, dann ist das ja schon am Start.
Dann sind wir schon, also es geht jetzt zum ersten Mal über.
Ja.
Nächste Woche oder so.
Ja.
Ich krieg das alles nicht mehr mit. Ja?
Ja, nächste Woche.
Und ich war da zweimal drin nur, aber Jill ist eine tolle Unternehmerin und das Konzept ist wirklich gut und sie war auch so die erste, die diese neapolitanische Pizza nach Hamburg gebracht hat. Seit 9 Jahren gibt's die schon in der Schanze.
Und das heißt, ihr macht beide Läden im Grunde zusammen?
Ja.
Ja, das ist ja mega. Wie personalintensiv wird das sein?
Also, der Laden bei ihr läuft natürlich sehr stark. Die hat, glaube ich, allein 7 Pizzabäcker. Ich denke mal, zusammen kommen wir so auf 50 Mitarbeiter.
Ui. Mhm. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück. Du hast das La Paz damals gekauft. Du hast das dann sehr lange, sehr erfolgreich betrieben. Und dann, eines Morgens, bist du aufgewacht. Und eigentlich kam dann ein Zusammenbruch, oder? Habe ich was vergessen?
Ja, was ich vorhin gesagt hatte, ich als dann so im La Paz kam mein erster Zusammenbruch. Ich konnte nicht mehr richtig nachdenken. Ich bin aggressiv geworden und ich habe alles vergessen. Ich hatte Magenkrämpfe, übelst. Ich war 7-mal in der Magenspiegelung. Die haben nichts gefunden. Die haben gesagt, das ist psychosomatisch. Ich habe gesagt, es kann nicht psychosomatisch sein. Ich habe richtige Schmerzen. Und irgendwann gehe ich aus dem Laden raus und dann bin ich umgefallen. Und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, sie haben ganz krasse Depressionen. Und das ist seit Jahren schon so. Und ich habe das halt mit Arbeit immer weggearbeitet. Und irgendwann kamen, wenn man halt Depressionen nicht behandelt, deswegen hier an der Stelle bitte, wenn ihr euch nicht gut fühlt oder so, ihr müsst in die Gesprächstherapie und wirklich drum kümmern. Und ich habe das nicht getan. Ich habe dann einfach weitergemacht. Und der Arzt hat gesagt, das kriegt man so mit Gesprächstherapie gar nicht mehr hin, weil es kam bei mir auch Angstzustände, ich konnte da nicht raus und das war wirklich, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind, niemanden auf dieser Welt, ja. wenn Depressionen chronisch werden. Und dann bin ich in die psychosomatische Klinik nach Kassel, Wilhelmshöhe gekommen, 6 Wochen. Da wurden mir dann auch Antidepressiva verabreicht und dann habe ich diese Antidepressiva auf 18 weitere Jahre genommen, weil ich direkt nach der Klinik einigermaßen funktionsfähig war, weil die Tabletten, die machen so einen Filter drauf, du spürst nicht mehr alles. Also ich erzähle das alles so, das ist sehr, 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 sehr persönlich, aber es steht auch alles im Buch drin, deswegen nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, warum erzählt er. Aber ich finde das super wichtig, nicht nur über Erfolg zu sprechen, sondern auch den Leuten da draußen zu sagen, es gibt diese Krankheit.
Das ist total wichtig.
Und viele trinken das weg und was ich auch getan habe, ganz viele Jahre.
Mhm.
Aber nochmal zurückzukommen auf die Klinik, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, als ich die Tabletten bekommen habe, wie ich anfange wieder langsam zur Normalität zurückzukommen. Das heißt, du fühlst nicht mehr so viel, aber du hast auch nicht mehr so diesen Schmerz in dir. Und habe dann in der Klinik in den 6 Wochen mein Konzept DLU geschrieben, weil ich gedacht habe, scheiße, ich werde krank, als Selbstständiger krank werden geht nicht, dann verliere ich alles und ich wollte ja Erfolg, ich wollte ja Geld für Anerkennung. Und dann habe ich dort das DLU-Konzept geschrieben, bin raus und habe das Unternehmen gegründet, auch mit damals 0 Euro. Und weil ich gedacht habe, La Paz, das ist alles immer die gleichen Gäste und da kann ich mich nicht weiterentwickeln, ich will einen Mittelstand aufbauen. Und das DLU hat halt für Firmen dann eben Essen gemacht, Lunchboxen, gesundes Essen. Und damit bin ich dann 14 Jahre, habe damit quasi meine Brötchen verdient und das Unternehmen entwickelt. Und als das Unternehmen gut war, wo wir so 3-4 Millionen Umsatz gemacht haben und ich gemerkt habe, jetzt dreht sich das. Das war schon ein Zeitstrahl von 18 Jahren ackern, ne?
Ja.
Es bleibt wirklich was auf dem Konto über. Ich bin ein guter Gastronom geworden, weil durch die Produktion habe ich extrem gelernt, zu kalkulieren, Wareneinsätze zu ermitteln, Onboarding, Mitarbeiter. Habe dann aber gemerkt, als dann aufs Konto, das war zum ersten Mal, wo 7-stellig was drauf war. Und ich habe gefrühstückt mit meiner Familie, bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich gedacht habe, scheiße, ich habe einen Traum, bin ich hinterhergejagt und jetzt?
Jetzt ist er Wirklichkeit, aber bevor du da jetzt weitersprichst, denn das ist super spannend, du hast ja zwischendurch logischerweise irgendwann deine Frau kennengelernt und du bist ja auch Vater einer Tochter.
Genau, als ich in Eimsbüttel rumgelaufen bin, war Anja noch meine Freundin, die war dabei sogar und die war so peinlich, die hat immer draußen gewartet. Ich habe gesagt, ey, du musst dir das Schluck Fleisch holen, keiner bringt dir das. Ne? Und ja, dann bin ich rein und die Leute haben gedacht, was will der kleine Knirps hier? und mit 19, bist ja wie ein Kind, ja, und will meinen Laden kaufen. Aber einer hat halt zugeschlagen und mit Anja habe ich dann auch geheiratet. Und an diesem besagten Tag, ich war glaube ich 37, 38, saßen wir auch am Frühstückstisch. Damals war Alicia 10 Jahre, 11 Jahre meine Tochter, ja, und meine damalige Nochfrau. Und ich habe gemerkt, das Leben bricht zusammen und ist auch dann so. Und 4 Wochen später war auch die Frau weg. Und ich war in so einem Loch drin, so depressiv. Das war auch für sie zu viel, weil ich hatte ja schon 15 Jahre Depression. Die hatte schon echt...
Die nie behandelt waren.
Die so, nie behandelt waren, ja, nur mit Tabletten. Ich habe aber keine Gesprächstherapie genommen, weil ich zweimal einen Anlauf gehabt hatte. Aber Therapeuten zu finden, was zu dir passt, ist wie ein Sechser im Lotto. A, du brauchst erstmal jemanden, der überhaupt Zeit hat. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Das heißt, du hast eigentlich einen Gips am ganzen Körper, was unsichtbar ist, aber du hast keinen Arzt dazu, weil alle überlastet sind. Und somit gehst du den Weg, als Unternehmer brauche ich dir nicht erzählen, du musst funktionieren, da warten 40 Leute auf Gehälter. Dann habe ich die Tabletten reingeworfen und habe funktioniert. Und leider 15 Jahre funktioniert.
Ja.
Aber das Leben geht an dir vorbei und du machst Fehler, du spürst nicht mehr so richtig die Menschen und da kann sich auch nichts wirklich Richtiges entwickeln, aber irgendwie hat sich dann doch so, aber daran ist auch die Ehe zerbrochen. Und dann war die Frau auch weg. Und dann kam 2 Wochen später der Krankenwagen und da dachte ich wirklich, jetzt bin ich tot, weil da ging gar nichts mehr. Weil als dann dass dieser Fass, also der Boden unter mir so aufging, mich verschluckt hat und die Ehe auch in die Brüche ging, war ich dann geistig und körperlich nicht mehr zurechnungsfähig.
Wie haben denn deine Firmen in der Zeit weiter funktioniert? Hattest du Mitarbeiter, die weiter funktionierten? Oder?
Ja, ich hatte auf Mitarbeiter gesetzt, aber das ist so, wenn du als Chef selber nicht da bist und keine verlässliche Größe bist, dann kommen halt viele auch, die das nutzen und haben dann eben Misswirtschaft betrieben, haben Leute mitgenommen, haben ihre eigenen Firmen gegründet. Sei es den allen gegönnt, aber es ist leider so, Gastronomie ist hart und wenn du am Boden liegst, dann gehen halt alle auch ganz schnell. Weil jeder guckt natürlich auf sich, ist auch irgendwie klar, aber ich konnte nicht mehr in die Firma gehen. Ich bin, weil ich Ängste hatte und wenn ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt...
Du bist dann erstmal ins Krankenhaus gekommen. Wie lange warst du dort?
Erstmal bin ich 4 Wochen, 5 Wochen nicht aus dem Bett raus, war ich nicht in der Firma und da hat schon gewackelt. Das ging ja ganz schnell in der Gastronomie.
Ja, Erfolg, nicht nur in der Gastronomie.
Ja, und 5 Wochen mit 80 Mann, wenn du da jeder irgendwie dann... es war ein Geschäftsführer da, aber der hat eher für sich gearbeitet und ist meine Familie gekommen, meine Schwester und hat mich aus dem Bett rausgezogen und dann bin ich in das psychosomatische Klinik gekommen und als ich da war, habe ich erstmal realisiert, wie krank ich bin. Das war teils geschlossene. Und ich vergesse nie den Abend, wie ich dann zum Abendessen rausgegangen bin und die Leute gesehen habe, die mit sich selbst reden. Und eigentlich war ich nicht schizophren oder so, aber ich war halt krank und hatte Ängste vor allem, von allem. Also ich kam ja kaum raus und habe ich gemerkt, hier kann ich nicht bleiben. Das ist eine Nummer zu hardcore. Und dann bin ich raus und dann habe ich das Glück gehabt, dass eine Ärztin gesagt hat, ich habe jemanden für dich. Die Frau Doktor, den Namen darf ich nicht aussprechen, die brauchst du. Und mit der hatte ich dann 3 Jahre eine Therapie. Und das hat mich.
Das hat dir geholfen?
Das hat mir geholfen. Die hat mich nicht losgelassen. Wir haben, glaube ich, 3 Monate gebraucht, bis sie die Termine überhaupt einhalten konnte. Aber die hat mir so Feuer gegeben. Die hat mich gefühlt, gespürt und die hat mich, mit der habe ich angefangen, so wie Dinge wie morgens aufstehen, Routinen, das Bett machen. So haben wir angefangen. So habe ich ein bisschen Halt bekommen. Dann habe ich die Routinen von ihr mit ihr entwickelt und langsam wurde ich wieder selbstbewusst. Dann habe ich angefangen, irgendwie eine halbe Stunde in die Firma zu gehen, Kaffee zu trinken. Weil wenn die Ängste da sind und du vermeidest, wird die Angst immer größer.
Ja, klar.
So, und ich, das nennt man in Therapie, also wir haben kognitive Verhaltenstherapie gemacht, um deine Gedanken wahrzunehmen. Und dann haben wir quasi versucht, mit den Points, die wir gesetzt haben, systematische Desensibilisierung nennt man das, dass ich dann immer halt in die Angstzone gegangen bin. Und über 3 Jahre kam ich dann wieder als Unternehmer zurück. Aber dann war ich wirklich von innen nach außen. Also ich wusste, was ich will, was ich nicht will. Und dann habe ich wieder sozusagen, weil wir eine extreme Schieflage hatten, weil ich 3 Jahre nicht mehr richtig da war, haben wir wieder neu angefangen. Und als ich dann dachte, 2020, jetzt ist mein Leben on top, kommt Corona und ich denke, Alter, was hab ich für die Prüfungen? So viel Scheiße kann man nicht fressen, jetzt läuft die Firma, ich bin auf Spur und jetzt kommt Corona. Und dann ist, haben mich Gastronomen angerufen und haben gesagt, okay, mal, wir brauchen Unterstützung, weil die wussten, ich habe viel Scheiße erlebt und ich habe den Weg irgendwie gefunden und dann waren wir schon bei 4.000, 5.000 Essen am Tag, also skaliertes Produkt wirtschaftlich.
Moment, ihr wart bei 4.000, 5.000 Essen bei Daily You.
Ja, das genau.
Ist die genau. Ja. Da müssen wir, muss ich immer mal einhaken.
Ja, ich bin da viel zu schnell.
Für den Hörer und die Hörerinnen mitdenken, denn Daily You ist genau wie das La Paz ja weitergelaufen.
Genau. Und dann, als es mir besser ging, bin ich ja zurück und habe die Firma neu aufgestellt mit neuen Menschen. Ja. War auch dann da, war in der Küche von morgens bis abends, habe die richtigen Leute auch gefunden. Und dann ist das wirklich schnell nach oben gegangen. Und dann war ich so auch so, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal eine BWA, die kann ich mal auch der Bank zeigen. Wir haben wirklich Geld verdient so. Und dann kam Corona. Und dann, mich kannten schon viele Gastronomen und die haben mich dann angerufen und gesagt, Kim, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das Telefon klingelt jeden Tag. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal ein Video auf Instagram. Und weil ich kann ja nicht mit jedem telefonieren. Und ja. Das erste Video ging viral. Haben wir, glaube ich, auf TikTok 7 Millionen Menschen gesehen. Dann wurde ich schon auf der Straße erkannt. Dann war ich eine Woche später auf der Internorga, dann habe ich 100 Bilder gemacht mit Leuten, die mich erkannt haben. Dann habe ich zum Kollegen gesagt, sag mal, macht jemand Gastro-Tipps in Deutschland? Dann haben wir recherchiert und gesagt, du, jeder kocht, aber keiner gibt Gastro-Tipps. Dann war da ein Marketer, der hat gesagt, geh mal, du musst der Gastro-Flüsterer sein. Und
genialer Begriff.
Genialer Begriff und ich habe gesagt, wenn es keiner macht, dann habe ich noch, muss ich sagen, an der Stelle Geld gespart gehabt, 1 Million auf der Seite, privat. Mhm. Und dann habe ich all das Geld genommen, habe 3 Leute eingestellt, dann sind wir 5 Jahre durch Deutschland, Österreich, Schweiz gereist und haben Content gemacht bei Gastronomen, kostenfrei.
Das hört sich jetzt so leicht an. Und ich sehe ja, seit ich mit dir den Podcast mache, aber auch schon vorher, wie viel du tatsächlich unterwegs bist. Also erstmal stellen wir fest, du hast diese Depression komplett überwunden oder sind die noch da ab und an?
Also nee, es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Also ich merke es zum Beispiel, wenn Wetterumstellung ist, vom Frühling auf Sommer oder von Herbst auf Winter, dann bin ich so 2 Wochen so ein bisschen gedrückt. Aber ansonsten habe ich das alles im Griff.
Also ich finde das ja ganz spannend, weil ich kaum jemanden kenne, der so herzhaft lachen kann wie du, aber auch kaum jemanden kenne, der, gerade wenn du unbeobachtet bist, finde ich, siehst du oft sehr traurig aus.
Also ich glaube, es gibt immer Momente, wo man mit sich selbst nicht zufrieden ist. Ich bin ja auch viel auf Bühnen, muss viele Interviews geben. Es läuft nicht alles rund. Ich bin sehr hart zu mir,
das
bin sehr kritisch.
Das wollte ich gerade sagen. Du bist aber wahnsinnig kritisch mit dir. Und du nimmst Kritik ja auch wirklich persönlich. Also ich habe zum Beispiel irgendwann in meinem Leben gelernt, es gibt einfach Menschen, die mögen mich nicht und das muss ich akzeptieren. Und es gibt auch Menschen, die mag ich nicht und auch das muss ich akzeptieren. Und wichtig für mich, und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Rat, den man jedem geben kann, wichtig für mich sind die Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung, die mir zurückspielen und auch ehrlich zurückspielen, die mir auch sagen, Tanja, das war echt kacke, was du da gemacht hast oder das war gar nicht geil, was du da gemacht hast, aber eben auch mal sagen, ey, mega, wie du das weggerockt hast. Hört man ja auch mal gerne. Und ja, du hast mir ja auch über jemanden erzählt, der dir geschrieben hat. Und die Kritik fand ich eher so, ist doch egal, aber du hast es ernst genommen, ne?
Ja, es liegt, glaube ich, auch wirklich noch an den Wurzeln, ne? Das ist Unsicherheit.
Ja.
Ich habe mich auch in der Schule nie gemeldet, weil ich gedacht habe, ich sag was Falsches. Und ich bin so rot angelaufen, sobald der Lehrer nur in meine Richtung geguckt hat, dass ich heute auf der Bühne stehe und Speeches halte. Also ich kann jedem nur sagen, du hast alles eigentlich so in der Hand. So. Und bis ich meine erste Bühnenshow hatte, hatte ich, glaube ich, 2 Jahre Unterricht bei Schauspielern, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht. Also ich habe mich damit hart zurückerkämpft ins Leben und mein Erfolg kam so spät und dann ging er wieder weg. Also es war wirklich keine Spazierfahrt. Und mit den Depressionen alles andere als einfach. Aber heute, und das ist, glaube ich, so die Message, die ich geben will, sehr, sehr spät, erst mit 45 hat sich alles eigentlich so für mich so hingedreht, dass ich sage, oh, ich mache wirklich etwas, was mir Spaß macht. Ich bin ehrlich zu mir selbst und auch zu anderen, nicht fehlerfrei. Das sind wir alle, glaube ich, nicht. Aber ein Punkt, was wirklich bei meinen Depressionen geholfen hat, das nicht auf einer komplexen Ebene zu begreifen, sondern einfach zu sagen, am Ende bin ich schon glücklich für mich, das habe ich rausgefunden, wenn ich ein guter Mensch bin.
Und, Karma.
Ja, und das war für mich so, wenn ich merke, ich werde von Menschen gemocht, ich bin fair und gut und ehrlich, auch wenn es manchmal nicht so nett ist, dann glaube ich, gehe ich mit einem guten Gefühl schlafen. Und das hat mich immer wieder weitergetragen und hat mich zu immer zu dem geführt, man sagt ja auch, erkenne dich selbst, sonst erkennt dich keiner. So, ne?
Ein super spannender Satz.
Ja, und den habe ich so für mich, durch den Schmerz habe ich den immer mehr für mich begriffen und das ist mein Karma geworden. Bin ich 100% echt? Nein, manchmal merke ich selber, dass ich wieder, gerade wenn es mir nicht gut geht, so, ne? Aber ich bin dann ehrlich zu mir. Und das hätte ich, glaube ich, alles nicht gelernt, wenn ich nicht den Weg gegangen wäre, der mich wirklich leiden lassen hat. Und deswegen sagt man auch, jetzt kommt wieder so ein blöder Spruch vielleicht, aber das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Wirklich, ist das die blöd anhören, das ist der Sprücheklopfer. Aber das sind so meine Lieblings.
5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber das war alles so richtig. Und jetzt versuche ich jeden Tag das Beste rauszuholen. Und ja, ich reise extrem viel und das ist das, was mich wirklich erschöpft.
Also aber mein, das ist harte Arbeit, was du machst.
Ganz wirklich, es ist wirklich harte Arbeit. Aber es macht Spaß und ich mache es gern. Aber die Reiserei und so, das ist schon nicht ohne.
Ich meine, du sprichst ja sehr offen über deinen Zusammenbruch, über die Depressionen, die du hattest. Ich finde das beeindruckend und stark, weil oft ist das ja leider in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Das finde ich total schade, weil ich glaube, jeder kann helfen, kann anderen Menschen helfen, aber nur dann, wenn uns der Gegenüber irgendwie signalisiert, ich habe da ein Problem, ich brauche Hilfe. Manchmal sieht man das ja nicht oder es wird, wie du auch selber sagst, überspielt. Dass du offen darüber sprichst, da kann ich dir nur sagen, nicht nur meinen Respekt hast du dafür. Und ich sehe und viele andere auch, wie hart du arbeitest. Während Corona hast du durch deine Videos vielen Gastronomen geholfen. Du hast viel auf deine eigenen Kosten gemacht, du hast kein Geld von den Restaurants genommen, aber die mit in deine Videos integriert und dadurch haben die wieder Follower bekommen und vor allen Dingen Gäste bekommen und man nennt dich ja auch inzwischen Multi-Unternehmer, denn es ist ja nicht nur das La Paz und das Daily You, sondern was machst du noch so alles?
Ja, das ist, also ich bin bei einem Weiterbildungsunternehmen beteiligt, seit mehr als 15 Jahren Eisberg-Seminare und ich habe jetzt durch die Zeit als Gastroflüsterer mich bei guten, jungen Unternehmern als Business Angel beteiligt, weil ich liebe Dinge groß machen, aber alles im Kosmos der Hospitality, das muss man sagen. Also ich bewege mich da nicht fort, da kenne ich mich aus, ist eine Rösterei entstanden, ein paar E-Commerce in der Gastrowelt, aber mein Hauptprojekt ist die Schule, die Gastro-Business-Schule und der Gastroflüsterer, also meine Brand, weil dafür brenne ich halt, weil mit der Schule haben wir letztes Jahr 500 Schüler gehabt und die Gastronomie ist so kleinteilig und so ein Penny-Business, aber viele kennen nichts oder kennen sich nicht aus, wie man kalkuliert und da haben wir so einen Hebel mit der Schule, dass ich da sehr stolz drauf bin und das ist so mein Hauptprojekt, meine Firmen sind da, aber das habe ich über 4 Jahre jetzt ans Management übergeben, bin ich nur noch fünf Stunden die Woche in Meetings mal, ansonsten habe ich da wirklich gute Leute und mach jetzt zu diesen 7, 8 Beteiligungen eben hauptsächlich operativ nur noch die Schule und natürlich mein Content, der muss gemacht werden, wir haben YouTube-Dokumentation, wir haben jeden Tag 2, 3 Reels auf allen Plattformen, das ist schon 10 oder 12 Festangestellte bei Gastroflüsterer angestellt, also das ist richtiger Apparat.
Ja, das ist ein richtig kleines, ein richtig mittelständisches Unternehmen mit 10.
Eine Produktionsfirma, will ich fast sagen.
Ja.
Und da wird auch recherchiert, da haben wir eine Redaktion, es wird alles vorbereitet. Jetzt drehen wir gerade für euren Blog die Dokumentation und dann geht das so weiter und dann muss ich halt auch in fremde Städte reisen.
Wo kann ich die Dokumentation schauen?
Auf YouTube.
Auf YouTube.
Ja, wir sind alle auf YouTube.
Und sag mal, bei all dem, was du machst, wie schaffst du das, nicht wieder in alte Muster zu verfallen?
Ich verfalle immer wieder. Ich glaube, jeder Mensch, der sagt, ich bin da 100% safe, ist, weil ich habe das ja in mir. Und du kriegst solche Muster auch ganz schwer gelöst und raus. Aber eine Sache hat sich bei mir eingebrannt, wenn ich merke, ich habe keine Energie mehr. Und gerade vor der Kamera spürst du das, das spüren auch die Zuschauer.
Ja.
Und ich merke, es ist der Ofen aus, dann gehe ich nach Hause, leg mich ins Bett, hol mir eine Tüte Chips oder auch drei, ein Gummibärchen, guck Netflix 3 Tage. Ja, ich und lese einfach so ein bisschen was und nach 3 Tagen merke ich, jetzt bin ich wieder da. Und das habe ich natürlich mit 20 nicht getan.
Mhm.
Kopf durch die Wand, das schaffe ich. Wir Menschen sind schon sehr zerbrechliche Wesen und das Leben wird immer schneller und immer komplexer durch die Digitalisierung.
Ja.
Und wenn du da nicht mal in der Lage bist, den Stecker zu ziehen, dann arbeitest du halt gegen dich und das ist nicht nachhaltig. Ja, das habe ich gelernt.
Wenn du nicht arbeitest, was machst du dann? Arbeitest du irgendwann auch nicht eigentlich?
Ja. Also es gibt ja so dieses Wort Work-Life-Blending. Das liebe ich. Also ich stehe auf und dann geht die Arbeit los, die Familie, meine Frau, ich habe eine Verlobte, wir heiraten höchstwahrscheinlich dieses Jahr nach 9 Jahren. Meine Ex-Frau ist immer noch in der Firma, wir sind sehr gut befreundet, wir sind wirklich eine Patchwork-Familie. Meine Tochter ist jetzt wieder zu uns gezogen. Mit der habe ich wenig Zeit verbracht aufgrund meiner Vorgeschichte auch. Sie hat dann bei der Mama gelebt nach der Trennung, hatten aber immer ein gutes Verhältnis, sie ist jetzt zu mir gekommen. Also jetzt genieße ich das Leben, aber wir wohnen und arbeiten in so einem Haus in Hamburg.
Ja.
Und 2 Stockwerke wird gewohnt, 2 Stockwerke wird gearbeitet. Das heißt, ich habe meinen Traum erfüllt, ich gehe runter in meine Agentur. Das sind die ganzen Kreativen. Ich gehe nochmal ein Stockwerk drunter, da ist die Schule. Da wird dann der Content produziert mit den Experten, die zu uns nach Hamburg kommen. Und zwischendurch, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich zum Sport, gehe ich in die Sauna, gehe mich massieren lassen oder gehe an die Alster zum Spazieren. Also ich habe da so einen Mittelweg gefunden. Aber ich würde sagen, es ist immer noch sehr arbeitslastig, weil für mich ist die Arbeit keine Arbeit, das ist mein Leben. Meine Frau ist da ähnlich. Und meine Tochter inzwischen auch. Und ich möchte, und das ist vielleicht auch wichtig, ich möchte jetzt halt auch weitergeben, was ich habe. So Gastronomen weiterhelfen. Wir wollen eine Foundation gründen für die in der Schieflage sind mit der Schule. Also so mein Traumziel ist, Deutschland als touristisches Land richtig populär machen. Und das Was sollst du machen, außer ein Türke? Weißt du, für das Deutschland? Weil wir haben so ein schönes Land und ich bin hier geboren und Bodensee, die Eifel, ich komme ja so viel rum.
Ja.
Und ich finde, Deutschland muss viel mehr international eine Rolle spielen. Wir reisen immer ins Ausland, die sollen mal schön zu uns kommen. Das ist so ein Leuchtprojekt von uns. Das steht ganz oben, das ist unsere Mission und halt Gastronomen verbinden miteinander. Deswegen gehe ich ja in die fremden Gastronomien rein, weil ein Gastronom kann ja schlecht mit seinem Handy die Küche und die Insights da fotografieren.
Klar.
Wir fotografieren immer die Speisekarten früher oder nehmen die mit.
Ja.
Das mache ich jetzt für die, weil für mich sind die Türen offen und ich möchte, dass die Gastrowelt sich mehr vereint und wir gemeinsam besser und stärker werden. So, das ist die Mission und da sind wir noch ganz am Anfang.
Mhm. Du hast ja sehr gekämpft für die 7% Mehrwertsteuer. Das war ja schon ein Herzensprojekt von dir.
Ja, das war vor 3 Jahren, da hat mich die DEHOGA gebucht für 1-2 Videos für 7%. Die Ingrid Hartges, die Geschäftsführerin Deutschland, vielen Dank an der Stelle für das Vertrauen. Und dann habe ich aber gemerkt, DEHOGA macht das schon ganz gut, aber auf der analogen Schiene. Und ich habe gedacht, warum redet keiner über die 7% auf den Social-Media-Kanälen? Und dann habe ich gesagt, ich muss das machen, weil damals hatten wir schon 800.000 Follower.
Warte mal eben, Kima, ich glaube, wir müssen das nochmal erklären, die 7%.
Ja.
Was damit genau gemeint ist. Für uns ist das so selbstverständlich,
stimmt.
Aber nicht für jede Hörerin oder Hörer ist das so selbstverständlich.
Ja, also zu Corona hat der Staat gesagt, die Mehrwertsteuer auf Speisen im Haus von 19 werden auf 7 runter reduziert, damit die Gastronomen überleben können. Und diese 7% wurden wieder zu 19% vor einem Jahr, also am 1.1.24.
Ja.
Und das hat natürlich, weil die Kostenstrukturen in Personal und in anderen Bereichen so gestiegen sind, war das für die Gastronomen nicht tragbar. Und wir wussten, die 19% können wieder zurückkommen, weil es eben nur temporär war. Und haben uns stark gemacht, die 7 müssen bleiben, weil in die meisten EU-Staaten ist überall 7%. auf Speisen.
Ja.
Deutschland ist einer der 3-4 Länder, die das nicht so machen. Aber es ist unfair auch, weil wenn du Essen nach Hause bestellst, sind 7% Mehrwertsteuer. Und im Haus, wo du eine Miete hast, Service hast, das Ambiente hast, der Strom läuft, sind das 19%. Und wir wollten die Gleichberechtigung eben auf Speisen. 7%. Ich weiß, jetzt werden einige Barkollegen sagen, warum ist unfair. Getränke sind 19, aber die sind bei uns auch weiterhin 19. Es ist wirklich nur auf Speisen gewesen. Und dann habe ich mich mit 800.000 Followern, die wir vor 3 Jahren hatten, jetzt sind wir bei 1,2 oder 1,1, glaube ich. Und 30-40% ist wirklich Gastrobubble, Hospitality.
Mhm.
Weil wir haben nur für Gastronomen den Content gemacht. Wir haben nie unsere Formate gewechselt. Und dann habe ich mich verantwortlich gefühlt, da Gas zu geben. Und dann ist daraus eine richtige Mission entstanden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche Geld, ich brauche Kapital. Dann habe ich Sponsoren gefunden. Wir haben jetzt in 3 Jahren, glaube ich, 340.000 Euro verballert und 180 war von der Industrie, den Rest vom Gastroflüsterer, von mir.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten echt einen Impact am Ende. Wir hatten nämlich am Anfang angefangen, Brandenburger Tor zuzumachen, eben eine Kampagne zu starten. Es hat so viel Geld gekostet, kamen 200 Gastronomen aus Deutschland. Jetzt vor einigen Wochen haben wir es wieder gemacht, da kamen 4.000 Menschen aus ganz Deutschland.
Ja.
Also das hat sich wirklich, ich glaube, wir haben da was verändert. Und dann eben vor 8 Wochen, wir haben die Politiker, habe ich einen Raum gebucht mit Kollegen, Bundespressekonferenz, dann kam der Herr Kubicki, die Frau Kalitschek, die CDU. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn wir euch jetzt wählen, wenn wir unsere Wähler zu euch schicken, dann jetzt vor laufender Kamera bitte einmal bestätigen, dass ihr das machen wollt. Das haben wir dann gemacht. Und nach den Wahlen, als CDU gewonnen hat, haben wir dann den Flashmob gehabt mit 4.000 Menschen. Und da haben wir, glaube ich, was bewegt. Und deswegen sagen viele Leute, du bist der 7%-Mann. Für mich war das eine klare Sache. Und am Ende war ich einer, weil für so eine Aktion brauchst du
viele
Sponsoren. Kerstin Rapschwan hat mir geholfen, Martin Beli Metro, Transgourmet Deutschland, Lieferando, Frische Paradies, Edeka Food Service. Alle waren am Ende im Boot, selbst Mitstreiter, ne, wie Metro und Transgourmet. Ja. Die kennen sich jetzt und die treffen sich jetzt. Also das sieht man auch, dass harte Zeiten auch Menschen zusammenschweißen.
Absolut.
Das ist auch ein Stück weit unsere Branche und da haben wir, glaube ich, tolle Sachen gemacht und das war aber auch ein Ritt. Ich sag dir das, ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Bin ich bescheuert? Meine Unternehmen, Corona, ich muss Gastroflüsterer aufbauen. Jetzt diese Kampagne. Aber ich habe gedacht, das ist nicht ehrlich. Es ist nicht ehrlich, eine Community aufzubauen und jetzt die Klappe zu halten, weil viele haben gar nichts gemacht.
Ja, klar. Aber das ist wieder, viele trauen sich dann auch nicht, viele können auch nicht. Ne? Du hast natürlich deine Reichweite genutzt, aber du warst einfach irre aktiv bei diesem Thema. Man hat dich ja immer wieder gehört dazu, man hat Videos von dir gesehen, man hat dich einfach wahrgenommen bei
wir
diesem Thema.
Wir hatten 110, allein bei der ersten Kampagne Rettet die Vielfalt hatten wir 111 TV-Beiträge.
Ja, verrückt.
Ja, und ich glaube 400 Millionen Reichweite an Views auf Social-Media-Kanälen, ja.
Aber Rettet die Vielfalt ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Nun hast du, wie wir schon eingiebig besprochen haben, Migrationshintergrund, aber wenn man sich die gesamte Gastronomie anguckt und man würde sich mal vorstellen, alle Menschen mit Migrationshintergrund würden dieses Land verlassen, dann haben wir natürlich nicht nur keine Pflegekräfte mehr, wir haben auch kaum noch Gastronomie.
Taxifahrer. Ich habe ein neues Format. Glaubst du mir nicht, das heißt, hey Taxi, fahr mich in dein Lieblingsrestaurant.
Doch, ich habe die Videos schon gesehen.
Ich steige in ein Taxi ein und sag, du lässt die Taxi-Uhr laufen, fahr mich in dein Lieblingsrestaurant, ich möchte dich kennenlernen. Dann läuft die Taxi-Uhr und ich zahle das Essen, dann fährt er mich wieder zurück. Und glaubst du mir, ich habe bis jetzt noch keinen Deutschen gekriegt. Ich suche den deutschen Taxifahrer. Aber bis jetzt waren es Türken, Araber und Afghanen und so. Und so ist es halt auch oft viel in der Gastro. Ne? Deswegen glaube ich, dass Gastroflüsterer gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wenn ich Deutscher gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen.
Eigentlich bist du ja Deutscher, oder?
Ja, ich fühle mich auch wirklich. Also ich fühle mich so, das sage ich jetzt nicht hier, ich fühle mich diesem Land so verbunden, so dankbar. Und deswegen möchte ich auch, dass der Tourismus hier angekurbelt wird, weil wir haben so ein tolles Land. Ja. Aber ich bin auch irgendwo Türke, ne? Aber ich glaube 60-70% bin ich schon deutsch, ja.
Ja, also du weißt das ja, viele wissen das wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja verheiratet und mein Mann
Hakan, den liebe ich. Den müssen wir eigentlich auch mal einladen.
Kommt ja auch aus der Türkei und hat sehr ähnliche Themen. Also als, ja, auch als Kind. Und seine Familie sagt immer, er ist der deutscheste Türke.
Der ist wirklich sehr deutsch. Er ist aber auch sehr belesen und ein wirklich cooler Typ. Und wir haben auch wirklich Parallelen in unserer Vergangenheit. Der war auch so ein Extremer.
Ja.
Den hast du schön gezähmt beim Jahr.
Was würdest du denn so, so sagen, wenn du zurückblickst? Wie steinig ist der Weg gewesen?
Mein Weg war super steinig. Ja, ich stand, ne, mir selber im Weg, aufgrund der Muster, die ich als Kind mitgenommen habe. Gastronomie ist ein totales Penny-Business, People-Business. Ich war nicht in der Lage, Leute gut zu führen, weil es mir selber nicht gut ging. Menschen sind ja nicht gemein oder böswillig, weil sie böse sind, sondern entweder geht es ihnen nicht gut, sie sind krank oder es aus Unwissenheit. Kein Mensch ist böse. Und ich konnte halt...
Also zumindest, ja, kann man, glaube ich, sagen, kein Mensch wird böse geboren. Ob kein Mensch böse, ja, ist, wage ich zu bezweifeln, Kemal. Aber
wobei ich sage, wenn sie böse sind, dann haben sie auch ein Problem, irgendein Problem. Ja. Und meistens rührt das von innen, von Psyche her, weil keiner will ja Stress im Leben eigentlich. Aber du hast dich selber irgendwann nicht mehr im Griff und ich war auch böse.
Das kann man sich von dir so gar nicht,
nein,
vorstellen.
Nein, weil ich absolut ein harmoniebedürftiger Mensch bin, aber... Ich bin böse geworden, weil ich selber mit mir nicht mehr klarkam. Dann irgendwann, wenn du dir selber nichts mehr geben kannst und nichts mehr hast, dann gibst du anderen auch nichts mehr. Und das ist keine schöne Situation, weil das ist wie so ein Teufelskreis. Dann gräbst du dir dein eigenes Grab immer tiefer. Deswegen an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt, wenn es einem nicht gut geht, bitte einen Arzt aufsuchen, so lange den Therapeuten suchen, bis man ihn findet. Und allein die Tabletten bringen rein gar nichts. Die lassen dich zwar weitermachen, aber nur die Kombination von Gesprächstherapie und den Tabletten führt zu einem Ziel und nicht wie ich bitte 17 Jahre nur darauf setzen, auf eine Sache.
Aber Kemal, es muss doch auch unfassbar viele Menschen geben, die dir sehr dankbar sind, oder?
Das ist auch eine Sache, die erzähle ich sehr oft. Ich wurde vielleicht 1 Million Mal enttäuscht. Aber 3 Menschen aufgrund meiner Art, dass ich sehr sensibel bin und wirklich gucke, dass jede Seite gewinnt, sind 3 Menschen geblieben. Und ich sage immer, weil ich so gutmütig bin und schnell vertraue, wurde ich auch oft hinters Licht geführt. Und das war ein großer Schaden oftmals. Aber aufgrund meiner Art, die ich dann nie verändert habe, sind 3 Menschen geblieben. Und die waren für 1 Million Enttäuschungen es wert. Hätte ich mich aber verändert, wäre auch ein Arsch geworden, dann wären die wahrscheinlich auch nicht da gewesen.
Ja, aber was ich eher meinte, ist, dass du durch den Videos ja auch vielen Menschen geholfen hast. Also,
ach so.
Deine Karma-Uhr muss ja wirklich ganz oben sein, bin ich der Meinung, weil du mit deinen Videos ja viele Tipps gibst, aber auch, ja, Gastronomiebetrieben hilfst, sie in die Öffentlichkeit zerrst, manchmal. Das erleben wir ja auch schon das eine oder andere Mal, dass jemand sensationell kochen kann. Aber Gastronomie heißt ja unter anderem auch, ein Stück weit sich zu vermarkten und bekannt zu machen. Und das hatten wir ja auch in der Folge mit Maurizio Oster, dass er sagte, das ist einfach wichtig, dass man sich zeigt. Das kann ja der eine oder andere nicht, aber du zeigst die Leute ja. Also das meinte ich eher mit, ja, da ist sicherlich auch der eine oder andere, der dir einfach dankbar ist, dass du ihn weiter nach vorne gebracht hast oder seinem Business geholfen hast oder er jetzt wieder Geld verdient oder durch die Gastroschule gelernt hat, dass man vielleicht ein bisschen weniger wegschmeißen kann. Weil, wie du immer sagst, Gastronomie ist ein Penny-Business, aber dazu muss ich eben auch wissen, wie kaufe ich ein, was kann ich entsorgen, was kann ich noch verwenden. Das ist ja so vielfältig und,
ja,
du kennst viele dieser Dinge, das gibst du durch die Gastro School weiter. Gastro Business School, sorry. Aber das gibst du ja auch täglich weiter durch Telefonate, durch deine Videos und.
Genau, die Gastro Business School bin ja jetzt nicht nur ich. Wir haben auch 10 Experten. Jeder hat seinen Bereich. Ich bin ein Experte für einen Bereich, habe die Firma gegründet und führe als Geschäftsführer auch die Firma inzwischen auch mit einem Konzern, die haben sich da reingekauft. Ich glaube, jetzt kann ich sagen, wenn es ausgestrahlt wird, ist die Unterschrift schon trocken. Und ich will viel mehr helfen.
Welcher Konzern ist es denn? Dann solltest
du. Das ist die Coop Schweiz.
Ja, okay.
Denen gehört Frische Paradies, Selgros, Transgourmet, das gehört alles zu der Gruppe. ist sehr groß und sehr stark und auch eine Genossenschaft, die sehr nachhaltig arbeitet. Ich arbeite schon seit 3 Jahren mit denen als Werbegesicht. Ich bin das Werbegesicht mit von denen, einer von den Werbegesichtern. Und kennst du das Sprichwort Hilfe zur Selbsthilfe? Also ich glaube, wenn ich Leuten helfen kann, wenn ich was Gutes tun kann, dann helfe ich auch mir, weil
es dir damit besser geht.
Ja, ja, ja. Ich glaube, weil ganz nach 20, 25 Jahren Depression, ich glaube, es immer schlägt immer was und es tut mir gut, es bringt mir was und ich muss ehrlich sagen, auch die Bühne zu haben, auf Social Media bekannt zu sein, tut meinem immer noch meinem Ego auch gut, muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist meine Bühne, das füttert so, dass
die Leute erkennen dich, die Leute schreien dich an. Es ist auch ein Stück Anerkennung, nach der du ja, wie du selber sagst, dein Leben lang gesucht hast.
Das biegt, glaube ich, was mit meiner Seele gerade so. Und das muss ich so sagen. Und ich glaube, das, was ich gebe und das, was ich bekomme, ist vollkommen im Einklang. Und deswegen werde ich das weitermachen und hoffe, dass wir weiter wachsen und immer mehr tun können. Also wir können noch viel mehr machen. Die Gastronomie, der Zusammenhalt, was du schon gesagt hast, Penny Business, also die Leute wissen nicht, da hat noch nie Waste Management gehört, Produktpässe, Rezepturen. Wir hatten 500 Schüler. Der Durchschnittsumsatz, wenn man den runterbricht von allen Schülern, war 2,1 Millionen. Das ist nicht wenig. Und 90% haben keine Rezepturen, keinen Produktpass für ein Penny Business. In Amerika wird sowas nie geben.
Okay.
Und das bringen wir jetzt den Gastronomen bei und jetzt am 5. Mai haben wir einen riesen Workshop, wo Tausende von Gastronomen da sind und da werden wir auch die Schulklassen eröffnen.
Der ist online.
Der ist online digital und dann geht die erste Klasse, sie geht dann 6 Monate, wo man eine Betreuung hat, wo man Customer Success Manager da ist und verschiedene Experten wöchentlich ihre Stunden haben. Wo man
Wie kann ich mich denn als Gastronom anmelden zu diesen Workshops?
Es gibt einen Link, da gibt man einfach seinen Namen ein, seine E-Mail-Adresse.
Wo gibt's denn diesen Link?
Den gibt's hier unter dem Podcast.
Ah, okay, unter dem Podcast.
Infobox, glaube ich, ist eine Infobox oder so, da kann man den verlinken und da kann sich jeder kostenlos da anmelden. Und ja, wir haben jetzt so viel gesprochen, aber das sind eigentlich 30 Jahre gewesen fast.
Verrückt. Was würdest du denn sagen, ist der größte Fehler, den Gastronomen so machen können?
Dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Die wissen nicht, was sie jeden Tag versäumen, was sie nicht tun, weil sie Feuer löschen. Ständig. Und dadurch den Überblick verlieren und dann in diesem Mut, also in dieser Position auch Jahrzehnte verharren. Und das Leben geht an denen vorbei. Jeden Tag passieren die Fehler, die werden multipliziert. Und dann kommt man auf die Idee, ich mache doch einen zweiten Laden auf, dann rette ich mich. Und dann werden die Probleme multipliziert. Und davon gibt's leider mehr als die, die Geld verdienen. Die richtig Geld verdienen, tun vielleicht nur 5-10%.
Und sag mal, wenn du dein 19-jähriges Ich befragen könntest mit dem Wissen von heute. Also, du verlässt gerade das Hyatt, du kaufst das La Paz. Würdest du das La Paz nochmal kaufen?
Ja, ja, ja. Das war ja mein Sprungbrett zu allem.
Ja. Und was würdest du denn einem Gründer heute raten, wie er erfolgreich ist, wenn du das in 2-3 Sätzen zusammenfassen müsstest?
Also als erstes, du musst ein ganz klares Konzept haben. Früher, als ich angefangen habe, 90er Jahre, da hast du eine Kneipe aufgemacht, das lief. So, die Zeiten sind vorbei. Die Leute haben ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein. Also du musst wirklich wissen, für wen tue ich was. Weil eine große Karte heißt auch große Kosten und viel landet im Müll und du kriegst das nicht so hin, weil wir die Fachkräfte nicht mehr haben. Also ein ganz klares USP, was kann ich wirklich gut, was am Markt Bestand hat, gebraucht wird, was nicht kopiert werden kann so schnell. So, das ist das allererste. Das zweite ist natürlich das Kleingeld. Du musst durchhalten, du brauchst Geld, das Marketing anzukurbeln, dauert erstmal, bis es gefunden wird. Also du musst schon mit Geld rein. In unserer Zeit konntest du mit 0 rein und du hast gearbeitet und irgendwie bist du klargekommen. Die Zeiten sind auch vorbei. Und dann heißt das natürlich, klar, die Rohstoffe, da darfst du nicht sparen. Und vor allem das Wichtigste, es ist ein People-Business, du musst sowohl auf Gäste Bock haben, als auch auf deine Mitarbeiter.
Ich glaube, generell musst du Bock haben.
Das sowieso, weil ohne Bock bist du nicht leidensfähig, so. Das ist die Basis, das ist das Fundament. Du musst leidensfähig sein, du musst die ersten 3 Jahre knüppeln, du musst, selbst wenn du abends ins Bett gehst und sagst, es ist alles scheiße, ich kann nicht mehr, musst du am nächsten Tag wieder mit guter Laune aufstehen, die Gäste begrüßen. Das muss alles drin sein und dann die besagten Dinge. Und dann kann man in der Gastronomie auch wunderbar Karriere machen. Ich kenne so viele junge Gastronomen, die so schnell skalieren konnten, weil das ist halt der Vorteil. Muss man sagen, Amerika ist 80% System, 20% Individualisten. In Deutschland ist es genau andersrum. Wir haben 80% Individualisten, 20% System. Und da verändert sich gerade ein Markt. Auch durch Corona, durch Inflation, durch den Krieg. Es ist ja alles zerbrochen. Es baut sich neu auf und es wird neu verteilt. Und da kannst du jetzt für dich, und da gibt's wirklich die jungen Wilden, die Konzepte erfinden, die Quereinsteiger sind. Und das funktioniert.
Ja, und es funktioniert mega. Das sehen wir ja auch immer wieder. Wir recherchieren ja genau diese Themen. Wenn du ein Buch, wenn du einem Gastronomen ein Buch empfehlen solltest, außer deinem eigenen, hättest du spontan eins, wo du sagst, das sollte jeder Gastronom gelesen haben?
Ich würde sagen, Stefan Mehrath, Der Weg des Unternehmers.
Okay.
Und von 7 Wege zur Effektivität. Und der Autor, der Name ist mir jetzt entflohen.
Na, das können wir ja recherchieren. Ja,
das waren aber so meine Bücher, die habe ich auch schon oft gelesen.
Kimmel, was würdest du denn sagen, war die beste Investition, die du je getätigt hast? Das meine ich nicht finanziell, sondern
das kann ich dir sofort beantworten.
Na, dann mal raus damit.
Gastroflüsterer.
Ja, oder?
Ja, Gastroflüsterer. Ich habe, also, das glaubt man nicht, aber egal, wo ich hingehe, ich krieg so viel Liebe und Wertschätzung. Klar gibt's auch welche, die nichts sagen und die sagen, was ist denn das mit dem Penner mit seinen Videos. Aber das ist mir schnuppe egal. Helene Fischer mag auch nicht jeder, trotzdem ist sie die erfolgreichste Künstlerin in Europa und sie macht das toll. Und ich glaube, Menschen greifen auch nur den an, der den Ball hat. So, ne? Also wenn du irgendwie von jedem geliebt wirst, machst du auch irgendwas falsch. Also es interessiert mich nicht, aber
Es interessiert dich, das macht dich ja auch aus. Aber du machst diesen Gastroflüsterer mit so viel Leidenschaft,
das
mit
ist
so
voll
viel
Herzblut.
Ja.
Ich liebe und ich bin dankbar, dass ich mit 45 Jahren meine Berufung gefunden habe.
Ja, und herzlichen Glückwunsch zu diesem Format, das viele Menschen im Leben voranbringt und den Menschen einfach auch Spaß macht. Kemal, wenn wir gemeinsam diesen Podcast machen, stellen wir den Gästen ja immer die Frage, was war dein bester Rat oder der beste Ratschlag, den du im Leben bekommen hast? Könntest du das so sagen? Was war der beste Ratschlag? Und von wem kam der?
Es sind mehrere. Also zu sich, ehrlich zu sich sein, ist ein ganz wichtiger Part. Authentisch zu sein, so schnell es geht, ist ein ganz wichtiger Part. Aber auch, und das ist wirklich in der heutigen Zeit die Lebensaufgabe geworden, Fokus, zu guten Sachen Nein sagen und das machen, wofür du brennst und Nein sagen. Die haben Steve Jobs mal gefragt, warum seid ihr das wertvollste Unternehmen überhaupt? Und die saßen an so einem kleinen runden Tisch.
Ja.
Und der hat zum Reporter gesagt, weil wir gelernt haben, relativ schnell zu 100 guten Ideen täglich Nein zu sagen. Er hat gesagt, schauen Sie mal auf diesen kleinen Tisch, an dem wir sitzen, alle unsere 3 Hauptprodukte hätten Platz auf diesem Tisch. Aber mit diesen 3 Produkten haben wir Milliarden.
Verrückt.
Und ich glaube, das haben wir durch das schnelle Leben, durch Social Media schon ein Stück weit gelernt. Und ich hasse, eine Seite heißt, hasse ich auch Social Media. Und deswegen glaube ich, erzähle ich auch sehr gerne meine Fuck-Ups, weil ich das schade finde, dass dadurch die Menschen ein falsches Bild kriegen vom Unternehmertum. Da zeigt jeder, wie erfolgreich, wie toll und wie schnell. Das ist nicht so.
Mhm.
Und das macht junge Menschen schwer, weil die fangen an und merken, ich bin zu blöd, ich kann es nicht, bei dem anderen funktioniert's ja. Aber das ist eine Scheinwelt, da zeigt jeder nur das Beste.
Ja, mein Haus, mein Boot.
Ja, und das ist nicht gut für die Jugend und ich kann nur an der Stelle sagen, lasst euch nicht blenden, glaubt, vertraut euch und Unternehmertum, Selbstständigkeit, das ist kein Spaziergang, aber das bringt dir so viel bei fürs Leben, fürs Private, aber auch, du kannst dadurch so viel erreichen. Aber es ist kein Sonntagsspaziergang.
Kennst du irgendeinen Unternehmer, der erfolgreich ist und nicht hart dafür gearbeitet hat?
Du sagst Unternehmer. dann sage ich nein. Aber es gibt welche, die kenne ich tatsächlich, die haben nicht so viel Potenzial, aber die haben mit dem Hebel der Bank Immobilien gekauft, die sind explodiert. Aber das sind noch keine Unternehmer, deswegen habe ich jetzt ein bisschen nachgedacht. Nein, kenne ich nicht.
Ja, okay, damit hast du natürlich recht. Man kann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sein.
Es gibt
so viele, die da. Ja, ja, und ich habe immer gedacht, ich stecke alles in meine Produktion, in meine Firma und oh mein Gott.
Lieber Kemal, wir sind schon fast am Ende. Doch zunächst wartet auf dich noch die Frage, die unser letzter Gast, Maurizio Oster, für dich bei uns gelassen hat.
Oh.
Wir sehen einen Wandel der Selbstverständlichkeiten durch die Gen Z, die in dem, wie sie ihre Arbeit und ihr Leben gestaltet, anders agiert als noch vor 10 Jahren. Das wissen wir ja auch. Daher die Frage an dich, wie ist denn deine Einschätzung? Wie wird es sein in den nächsten 10 Jahren? Was passiert in der Zukunft?
Boah, hätte der nicht mal ein bisschen einfacher was fragen können. Ja, Adoni, ich hab den Satz. Komme ich heute nicht, komme ich morgen.
Das ist deine Antwort?
Nein, das ist echt eine spannende Frage, weil ich meine, wir sehen ja, was sich in den letzten 18 Monaten getan hat mit ChatGPT und alles geht so schnell. Ich glaube, es wird so phänomenal schnell werden, das Leben. Aber ja, für die Gastronomie, es wird ganz viel digitalisiert. Es kommen jetzt Kochroboter, da darf ich jetzt auch ein Video dazu drehen, die in der Minute bis zu 200, in der Minute sage ich, in der Stunde 200, 300 Gerichte produzieren. Also vieles wird in Richtung Convenience gehen und in Systematisierung noch stärker und natürlich Digitalisierung, was die Arbeitsabläufe angeht. Und was den Menschen angeht, glaube ich, was ja ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade für die Gastronomie. Du kannst im Restaurant sagen, ich möchte weniger zahlen, ich brauche keinen Service, mach alles digital. Und wenn du es mit Service haben willst, dann kostet das wesentlich mehr. Es gibt Tagespreise wie im Hotel, Angebot und Nachfrage. Und Fachkräfte werden noch seltener als jetzt.
Das würde ich so. Es bleibt spannend.
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
Was ist denn die Frage, die du dem nächsten Gast hinterlässt?
Wie schaffst du es, wenn...
Und stopp, ich muss dich unterbrechen. Ja. Wir wissen an dieser Stelle noch nicht, wer der nächste Gast ist. Mhm. Also genau wie jeder Gast, der eine Frage an den nächsten stellt, weißt du auch gerade nicht, an wen du diese Frage stellst.
Das
möchte
richtig.
Ich nur einmal sagen.
Das ist richtig.
Also hau mal raus die Frage.
Ich glaube, ganz viel ist es, seine Gedanken zu kontrollieren. Weil wir neigen dazu, immer uns das Schlechte ranzuziehen. Es kann so viel gut sein, wir holen uns die 3 Sachen raus, die schlecht gerade laufen. Und meine Frage ist, wie schaffst du es, diesen negativen Kreis, diesen Fluss zu... Was hilft dir, das Positive mehr zu sehen im Alltag und das Negative loszuwerden? Also wie schaffst du es, deine Gedanken zu kontrollieren und sie dir bewusst zu machen?
Spannende Frage. Gibt es irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was du gerne noch...
Nee, eigentlich haben wir wirklich rund um Paket gemacht.
Ja, ne?
Du hast mich jetzt mal kurz verarztet.
Ja, aber weißt du, Kemal, mir war das auch wichtig, da ich so viel angesprochen worden bin, was bist du eigentlich für ein Typ, einfach mal zu sagen, dir selber die Gelegenheit zu geben, den Menschen zu zeigen, was du für ein Typ bist. Und ich glaube, wenn man dir zuhört, wenn man hört, was du sagst, dann bist du ein Stück weit doch auch anders als in den Videos. Obwohl du auch der Mann in den Videos bist, also ohne mich falsch zu verstehen, das ist sehr spannend. Das Gesamtpaket Kemal Üres ist ein spannendes Paket.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, in der einen Minute auf den Reels kann man einen Menschen nicht erkennen. Man erkennt einen Menschen manchmal sogar in der Ehe nicht.
Ja.
Und bist überrascht nach 10 Jahren, was alles hochkommt. Aber wenn man wirklich die Person so ein bisschen mehr fühlen will, dann sage ich immer, guckt euch die Dokumentation an. Die gehen fast 1 Stunde. Wo ich Gastro Tales oder Gastro Heroes vorstelle, da kriegt man natürlich ganz andere Gesprächstiefe und erlebt die Person mehr. Und ja, YouTube-Kanal. Und ansonsten sind wir noch immer noch am Anfang nach 5 Jahren. Die Marke ist noch nicht da, wo sie sein muss. Es ist noch ein langer Weg und deswegen haben die Leute mich noch genauer und besser kennenzulernen über die Jahre. Und es muss nicht alles schnell passieren. Ich kann nur eins sagen, vor 5 Jahren habe ich angefangen, bei den Imbissbuden über die zu berichten.
Mhm.
Und heute sind wir überall in den Sterne-Restaurants. Und das haben wir uns ein Stück weit erarbeitet.
Klar.
Und jetzt kommen auch Sterne-Gastronomen in, und messen und sagen, hey, willst du mich bei mir mal filmen oder fragen mich nach Rat? Und wir sind, und das ist mir wichtig und auch ein großer Wert von uns, von unseren 10 Teammitgliedern, nachhaltig, sauber, korrekt, ethisch, also wirklich auch menschlich, diese Marke aufzubauen und die Community.
Sag mal, wann bist du denn eigentlich auf diese Brille gekommen, mit der du die versteckten Videos machst? Wie ist das entstanden?
Ich wollte immer die Perspektive für den Zuschauer, was ich sehe.
Ja.
Und dann haben wir ein Handy genommen und mit Tesafilm an meine Stirn geklebt. Und als ich keine Haare habe, habe ich gedacht, also
das sah bestimmt lustig aus.
Nach 4 Drehs habe ich einen Totalschaden und dann hat mir irgendjemand gesagt, Mensch, nimm doch die Ray-Ban, also nimm doch die Brille mit Kameras. Und dann habe ich die genommen und seitdem merke ich auch, dann habe ich die Formate gedreht und dann kam Undercover und das lief alles sehr gut. Und dann haben Leute gesagt, Mensch, immer wenn die mich sehen, nimmst du mich gerade auf? Nein, die ist aus. Ich habe deine Stärke jetzt auch drin. Somit bin ich immer allzeit bereit, alles aufzunehmen, was ich so sehe. Und davon lebt auch ein Format.
Ja, das finde ich total spannend, das Format. Kemal Üres, der Gastroflüsterer. Ich bedanke mich sehr, dass du heute nicht mein Mithost, sondern der Gast im Podcast Einmal Alles gewesen bist.
Ja.
Super sympathisches, spannendes Gespräch und ich hoffe, die Leute haben dich ein wenig besser kennengelernt jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den zukünftigen Projekten, die du so planst, denn du bist ja so ein Tausendsasser, du machst immer überall alles und alles mit und viele Formate und ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg, dass du die Depressionen nach wie vor im Griff behältst und es dir persönlich und gesundheitlich gut geht und dass die Formate so laufen, wie du es dir wünschst, lieber Kemal. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Tanja, und auch an der Stelle vielen Dank, dass du mich als Co-Host hier eingeladen hast. Ich mache das sehr gerne, auch wegen dir.
Dankeschön.
Weil du eine ganz harte, aber eine ganz herzliche bist und auch eine direkte, die so kommuniziert, dass man auch weiß, auf die kann ich mich verlassen. Und ich würde gerne auch mal ein Interview mit dir führen. Was hältst du davon? Du bringst hier die Zeitschriften für unsere so wichtige Branche raus, aber über dich weiß auch keiner was.
Mach nichts.
Okay. Ja, vielleicht kriege ich sie noch überredet.
Danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal, wenn wir den Podcast wieder zusammen mit einem Gast machen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und wie immer, jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint unser Podcast Einmal Alles bitte.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Danke.
Alle
Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Einmal Alles bitte.
Einmal Alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.